Manchmal erscheinen Menschen sehr geistlich, reden von Wundern und besonderen Erfahrungen, und doch führt ihr Einfluss langsam weg von der klaren Ausrichtung auf den lebendigen Gott. 5. Mose zeichnet genau dieses Spannungsfeld nach: Gottes Volk soll ein weiches Herz und zugleich einen wachen Blick behalten. Gerade dort, wo Beziehungen, Gefühle oder beeindruckende Zeichen ins Spiel kommen, zeigt sich, woran unser Herz wirklich hängt und wem wir letztlich glauben. Was ist echter Abfall und was nur Irrtum? Mose 13 zeichnet ein scharfes Bild davon, was Gott unter Abfall versteht. Es geht nicht um einzelne Fehltritte oder unreife Gedanken, sondern um eine bewusste Abkehr von dem lebendigen Gott hin zu anderen Göttern. Es heißt: Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen, und ihm sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen, ihm sollt ihr dienen und ihm anhangen. Abfall beginnt dort, wo dieses Anhangen gelöst wird, wo ein anderes Zentrum, ein anderer Gott, eine andere letzte Loyalität an die Stelle des Herrn tritt. Die Zeichen und Wunder, von denen das Kapitel spricht, machen die Sache nur gefährlicher. Selbst wenn etwas beeindruckend wirkt und funktioniert, bleibt es Abfall, wenn es wegführt von dem einen Gott, der Israel aus Ägypten erlöst hat. Was bedeutet der Begriff Apostasie? Im Alten Testament bezeichnet er das Verlassen Gottes und die Abkehr zu Götzen. Im Neuen Testament bezeichnet Apostasie die Leugnung der Göttlichkeit Christi. Sie bedeutet, dass man nicht daran glaubt, dass Christus Gott ist, der Mensch geworden ist. Im Neuen Bund verschiebt das Neue Testament diese Linie nicht, sondern stellt sie in noch klarer Weise auf die Person Jesu Christi. Johannes schreibt: Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der des Antichrists. Abfall bedeutet hier nicht einfach eine andere Meinung zu Nebenthemen, sondern die Leugnung, dass der ewige Sohn Gottes wahrer Mensch geworden ist. Wer Jesus zwar als Lehrer achtet, ihn aber nicht als den fleischgewordenen Gott bekennt, stellt sich gegen das Herz des Evangeliums. Darum mahnt der Apostel so scharf: Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Wo Christus nicht mehr als der er ist, wird nicht nur eine Lehrmeinung korrigiert, sondern der tragende Pfeiler des Glaubens eingerissen. Dabei bleibt viel Raum für Irrtum und Verschiedenheit in anderem. Die Schrift kennt schwache und starke Gläubige, Kinder und Väter in Christus, unterschiedliche Überzeugungen zu Speisefragen und Tagehalten. Paulus zeigt in Römer 14, dass eine Gemeinde nicht daran zerbrechen soll, ob jemand Fleisch isst oder Gemüse, ob einer bestimmte Tage hochachtet oder alle Tage gleich ansieht. Entscheidend ist, dass sie dem Herrn leben und dem Herrn sterben, dass Christus die Mitte ist und sein vollbrachtes Werk der einzige Grund der Rechtfertigung bleibt. Wo diese Mitte steht, sind Irrtümer schmerzlich, aber nicht zerstörerisch. Man kann lehren, ermahnen, tragen, ohne sich gegenseitig das Heil abzusprechen. Gerade diese Unterscheidung bringt geistliche Entlastung. Nicht jede Unsicherheit, jede Frage und jede noch unfertige Überzeugung ist Abfall. Es gibt weite Spielräume, in denen Glaubende gemeinsam unterwegs sein können, auch wenn sie manches unterschiedlich sehen. Aber dort, wo die Einzigartigkeit Gottes relativiert oder die Gottheit Christi verneint wird, wo das Bekenntnis zu Jesus als dem fleischgewordenen Gott aufgegeben wird, zieht die Schrift eine klare Grenze. Wer das erkennt, kann zugleich milde und entschieden leben, milde in vielen Einzelheiten, entschieden im Zentrum. Das bewahrt vor unnötiger Angst und vor naiver Toleranz. Es lässt innerlich zur Ruhe kommen, weil der Glaube nicht auf der Makellosigkeit unserer Einsichten ruht, sondern auf dem treuen Gott und dem unerschütterlichen Christus, zu dem wir uns bekennen dürfen. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen, und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen, ihm sollt ihr dienen und ihm anhangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Wer so lernt zu unterscheiden, wird nicht von jeder Diskussion oder Lehrfrage aus der Bahn geworfen. Das Herz darf großzügig sein, wo Geschwister anders denken und doch an denselben Herrn glauben, und zugleich wach bleiben, wo das Bekenntnis zu Jesus, dem fleischgewordenen Gott, preisgegeben werden soll. In dieser Kombination aus Weite und Klarheit wächst eine stille Festigkeit. Der Blick bleibt auf Christus gerichtet, nicht auf die Fehler anderer. Die Liebe bleibt offen, ohne das Zentrum zu verwässern. So reift eine innere Gewissheit, die auch Stürmen standhält, weil sie sich nicht auf menschliche Vollkommenheit stützt, sondern auf den, der im Anfang, das Wort, war und über allem bleibt. Radikale Treue zu Gott mitten in Beziehungen. Mose 13 führt den Ernst des Abfalls unmittelbar in den Raum der Beziehungen hinein. Nicht zuerst fremde Propheten stehen im Blick, sondern der Bruder, die Tochter, die Ehefrau, der Freund, der dir wie dein Leben ist. Das Wort beschreibt, wie der Lockruf nicht von außen, sondern aus der vertrauten Nähe kommt, leise, heimlich, mit einer Einladung, zusammen anderen Göttern zu dienen. Damit wird deutlich, der Bund mit Gott steht höher als Blut, Ehe und Freundschaft. Der Gott, der Israel aus dem Sklavenhaus geführt hat, beansprucht die erste Liebe und das erste Recht auf das Herz, auch wenn menschliche Nähe in eine andere Richtung zieht. Es ist, als würde Gott fragen, wer ist dir letztlich Herr, die dir nächsten Menschen oder ich? Das Neue Testament geht sehr strikt gegen Spaltung und gegen die Leugnung der Lehre vor, dass Christus als Gottmensch geworden ist. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Der Text scheut nicht vor drastischen Bildern zurück. Die alttestamentliche Strafe ist hart, weil sie die ganze Gemeinde schützen soll. Im Neuen Bund werden solche Gerichte nicht mehr in dieser äußeren Form vollzogen, doch der innere Ernst bleibt. Johannes schreibt im Blick auf die Lehre über Christus, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Wer uns in der Mitte unserer Beziehungen von dem lebendigen Gott und von Christus, dem fleischgewordenen Gott, wegziehen will, darf nicht zu unserem inneren Ratgeber werden. Es geht nicht um soziale Kälte, sondern um geistliche Wachheit. Die Liebe zu Menschen wird nicht über die Treue zu Christus gestellt. Gerade hier wird die Spannung spürbar, in der viele heute stehen. Beziehungen sind kostbar, tragen Erinnerungen, Geschichte, Gefühle. Wenn aber genau diese Menschen den Glauben verlachen oder den Herrn relativieren, kann das Herz hin- und hergerissen werden. Die Schrift lädt nicht dazu ein, Menschen zu verachten, doch sie warnt davor, sich an solche Bindungen zu ketten, die Schritt um Schritt vom Herrn wegführen. Wahre Liebe zu Menschen ist nie neutral, sie will das Gute, das Ewige, das Heil. Und so ist die treueste Liebe manchmal die, die innerlich bei Christus bleibt, auch wenn andere einen anderen Weg wählen. In dieser Spannung darf der Blick auf Jesus den Raum weiten. Er kennt das Zerreißen von Beziehungen um Gottes Willen, er weiß um Tränen, Missverständnisse und Einsamkeit. Und er ist es, der sein Wort in unsere Unsicherheit hineinspricht, euer Herz lasse sich nicht beunruhigen, glaubt in Gott hinein, glaubt auch in mich hinein. Wo er die erste Liebe bleibt, zerbrechen Beziehungen nicht zwangsläufig, oft gewinnen sie sogar Tiefe, weil sie von Vereinnahmung zu ehrlicher Freiheit werden. Und dort, wo Distanz nötig wird, bleibt er als der, der nicht loslässt. So entsteht mitten in verwobenen Lebensbezügen eine stille, aber entschiedene Treue zu Gott, die Menschen nicht aufgibt, aber Christus nicht preisgibt. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau an deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich heimlich verführt, indem er sagt, lass uns gehen und anderen Göttern dienen. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Wer so lernt, Christus höher zu achten als jede natürliche Bindung, wird Beziehungen nicht leichtfertig lösen und doch nicht mehr von ihnen beherrscht. Das Herz gewinnt eine neue Mitte, die nicht von Zustimmung, Nähe oder Ablehnung anderer abhängt. Gerade daraus wächst eine tiefere, freiere Liebe, sie sucht nicht mehr Bestätigung, sondern das wahre Wohl des anderen, sie lässt sich nicht mehr wegziehen von Christus, sondern bleibt bei ihm und gewinnt aus dieser Treue Kraft, geduldig, klar und versöhnungsbereit zu bleiben. In diesem Weg wird erfahrbar, dass der Herr niemanden leer ausgehen lässt, der ihm den ersten Platz einräumt. Einheit wahren, weites Herz und klare Grenzen. Mose stellt in 5. Mose zwei Gefahren nebeneinander, in Kapitel 12 warnt er vor Spaltung, vor eigenen Höhen und Altären, die neben dem von Gott erwählten Ort entstehen. In Kapitel 13 richtet sich der Blick auf Abfall, auf die Abkehr zu anderen Göttern. Beides zerstört die Einheit des Volkes Gottes, aber auf unterschiedliche Weise. Spaltung zerreißt das eine Volk in Lager, Abfall löst es vom lebendigen Gott selbst. Darum spricht Gott gegen beides klar und entschieden. Zugleich bleibt der Grundton, Israel soll als ein Volk an einem Ort den einen Herrn anbeten. Die Einheit ist nicht Selbstzweck, sondern Ausdruck der Tatsache, dass es nur einen Gott, einen Altar, eine Erlösung gibt. In den Kapiteln 14 und 15 behandelt Paulus, wie wir Gläubige aufnehmen sollen. Nehmt nun den, der im Glauben schwach ist, auf, nicht, um über seine Überlegungen zu richten. Anstatt die Gläubigen in solchen Dingen zu richten, sollen wir sie in Liebe aufnehmen, denn Gott hat sie aufgenommen. Darum nehmet einander an, wie auch Christus uns angenommen hat zur Herrlichkeit Gottes. Wir sollen Gläubige nicht danach aufnehmen, was sie essen oder welche Tage sie halten, sondern nach Christus, der einzigartige Mittelpunkt und der Allumfassende ist. Paulus greift diese Linie im Römerbrief auf und entfaltet sie für das Leben der Gemeinde. In Römer 14 bis 15 zeichnet er ein weites Herz gegenüber verschiedenen Überzeugungen zu Essen und Tagen. Er ruft die Gemeinde auf, nehmt nun den, der im Glauben schwach ist, auf, nicht, um über seine Überlegungen zu richten. Gott habe ihn aufgenommen, und das sei entscheidend. Wen Gott angenommen hat, soll auch die Gemeinde annehmen, und zwar, wie auch Christus uns angenommen hat zur Herrlichkeit Gottes. Einheit wächst dort, wo Gläubige einander nicht nach Nebensachen messen, sondern nach Christus, nach dem einen Herrn, der für alle gestorben ist und alle trägt. Doch dieselbe Schrift, die zu weitestmöglicher Annahme ruft, bleibt unerbittlich, wenn das Zentrum gefährdet ist. Nur wenig später schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, Brüder, gebt Acht auf die, die Zwiespalt und Ärgernisse anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von ihnen ab. Die, die hier im Blick sind, sind nicht einfach Andersdenkende, sondern solche, die bewusst spalten, andere zum Straucheln bringen und damit der Gemeinde den inneren Frieden rauben. Interessant ist, was Paulus unmittelbar danach sagt, der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Wo Spaltung begrenzt wird, gewinnt der Gott des Friedens Raum und der Widersacher verliert Boden. Zwischen naiver Toleranz und hartem Lagerdenken liegt somit ein schmaler, aber tragfähiger Weg. Naive Toleranz verwischt den Unterschied zwischen Zentrum und Rand, behandelt die Leugnung der Gottheit Christi wie eine bloße Meinungsverschiedenheit und öffnet damit Spaltung und Abfall die Tür. Hartes Lagerdenken hingegen erhebt Zweitrangiges zum Prüfstein des Glaubens und spaltet den Leib Christi, obwohl alle an denselben Herrn glauben. Die Schrift führt in eine andere Haltung, weites Herz gegenüber allen, die Jesus Christus, den fleischgewordenen Gott, bekennen und sein Erlösungswerk annehmen, klare Grenzen dort, wo dieses Bekenntnis preisgegeben oder die Gemeinde bewusst gespalten wird. So bleibt die Einheit keine oberflächliche Harmonie, sondern wurzelt tief in der Person und dem Werk Christi. Nehmt nun den, der im Glauben schwach ist, auf, nicht, um über seine Überlegungen zu richten. Darum nehmet einander an, wie auch Christus uns angenommen hat zur Herrlichkeit Gottes. Wer sich von dieser biblischen Linie prägen lässt, erlebt eine stille Befreiung, man muss weder alles gelten lassen noch sich an unzähligen Nebenschauplätzen verzetteln. Das Herz darf groß werden für alle, die den Herrn Jesus lieben, und zugleich festbleiben, wenn er selbst oder das Evangelium angegriffen werden. So entsteht ein Miteinander, das Spannungen aushält, ohne die Mitte zu verlieren. Die eigene Gemeinde, die eigenen Beziehungen werden zu einem Ort, an dem Christus mehr Raum gewinnt, nicht durch Uniformität, sondern durch eine Einheit, die von ihm herkommt und zu ihm hinführt. In diesem Weg liegt eine tiefe Ermutigung, der dreieine Gott selbst ist der Gott des Friedens, er hält sein Volk zusammen und führt es dahin, dass Spaltung und Abfall nicht das letzte Wort haben. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.